Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich wieder sehr, dass Sie eingeschaltet haben und dass Sie diesen Gottesdienst auf diese Art und Weise wieder mit uns feiern und auf Gottes Wort hören möchten. Mein Name ist Klaus Eberwein. Ich bin stellvertretender Vorsitzender im Württembergischen Christusbund und ich wohne in Waldenbuch, und hier im Gemeindehaus in Waldenbuch konnten wir auch gerade die letzten Wochen immer wieder diese Gottesdienste aufzeichnen, und ich möchte mich da recht herzlich bedanken für die ganzen Mitarbeiter und auch die Verantwortlichen, die das einfach auch immer wieder ermöglicht haben. Allerdings wird in Zukunft die Aufnahmen zum Predigtportal in einer anderen Räumlichkeit stattfinden, da nämlich auch hier im Gemeindehaus in Waldenbuch dann bald wieder die Gottesdienste stattfinden können. Und angedacht, weil immer wieder auch die Fragen an uns gekommen sind, wie das weitergeht mit dem Online-Portal, ist es so, dass wir parallel noch zu den Präsentgottesdiensten, also dieses Online-Angebot, weitermachen wollen vorerst. Das hat vor allem den Grund, weil nicht in allen Orten im Verband Gottesdienste möglich sind und auch der Gottesdienstbesuch ja zahlenmäßig immer noch sehr eingeschränkt ist. Ich bin persönlich seit einigen Wochen schon wieder zu Gottesdiensten unterwegs, und ich finde es bei allem natürlich Unbehagen am Anfang und diesen gewöhnlichen, ich sage es mal, Umständen eine große Freude und eine Bereicherung, wenn man wieder die Geschwister und Bekannte und die Freunde sehen darf, so wieder so live und in Farbe. Und ich freue mich einfach, dass das auch, wenn es schrittweise ist, sehr besonnen, aber doch auch an vielen Orten wieder möglich ist. Gottesdienst, das ist ja immer wieder eine Einladung, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Wir hören und wollen hören, was der Herr uns sagen möchte, uns als Gemeinde, für unsere Gemeindearbeit, aber auch für uns ganz persönlich, für unseren Alltag, für unsere Situation, in der wir gerade stehen. Manchmal trifft uns das Wort Gottes mehr, manchmal weniger. Und wie wir es in dem vergangenen Sonntagsgottesdienst gehört haben, ist es auch oft abhängig von dem, wie unser Herz bereit ist und offen ist, auf das zu hören, was Jesus uns sagen möchte. Ob wir bereit sind, dass Jesus in unsere momentane Lebenssituation oder auch in unsere Gemeindearbeit oder auch in unsere Gemütsverfassung hineinsprechen darf. Und darum wollen wir beten, dass Gott unsere Herzen weit aufmacht, dass wir immer wieder miteinander bereit sind, uns korrigieren, ermutigen, stärken zu lassen von Gottes Wort. Und das wollen wir auch jetzt miteinander tun. Wir wollen gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wieder zusammenkommen dürfen in unseren Wohnzimmern, zu Hause oder wo auch immer wir gerade zuhören, um jetzt auf dein Wort zu lauschen. Auch wenn wir teils noch örtlich getrennt sind, Herr, so möchte ich dich bitten, dass dein Geist uns verbindet, dass wir gemeinsam hören auf das, was du uns, aber was du auch mir ganz persönlich heute Morgen mitgeben und sagen möchtest. Herr, öffne uns die Ohren und die Herzen. Ja, beackere unseren Boden, nimm all die Gedanken weg, die hindern, und ermutige uns durch dein heiliges Wort. Amen. Ja, im Rahmen unseres Jahresthemas Jeder Christ ein Mitarbeiter, berufen, um Gott und den Menschen zu dienen, da wollen wir uns heute mit dem Barnabas beschäftigen. Es ist ein Mitarbeiter im Neuen Testament, dessen Bedeutung seiner Arbeit oft vergessen wird. Aber er war oft an entscheidenden, weichenstellenden Punkten aktiv. Am Anfang der Gemeindearbeit in der Apostelgeschichte lesen wir von ihm, wie er den Apostel Paulus in die Gemeinde eingeführt hat, wie er gemeinsam mit Paulus sogar die Missionsreisen begonnen hat. Ich möchte sogar sagen, dass Barnabas eine ungeahnt wichtige Schlüsselrolle eingenommen hat am Anfang, als die Gemeinden entstanden sind und die Missionsarbeit begann. Er war ein selbstloser Mitarbeiter, der einen vorbildlichen, reifen Charakter hatte, der uns wirklich zu einem Vorbild anreizen darf. Er war, man könnte sagen, ein Förderer der Gemeinde. Ein Förderer, der selbst für Jesus brannte und der andere ermutigte, im Glauben an Jesus festzuhalten und sogar ihr ganzes Potenzial Gott zur Verfügung zu stellen. Und deswegen unser Thema an diesem heutigen Sonntag: Barnabas, ein Mitarbeiter, der das Potenzial in anderen sieht. Dazu wollen wir einen Text lesen aus Apostelgeschichte 11, ab Vers 19. Und ich lade Sie wieder ein, mit Ihrer Bibel zu Hause den Text mitzulesen und mitzuverfolgen. Apostelgeschichte, Kapitel 11, ab Vers 19 bis Vers 26. Da heißt es: Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemandem als nur zu den Juden. Unter ihnen gab es aber auch einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von Jesus Christus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrten sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und er ermahnte alle mit festem Herzen, bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Es ist schon begeisternd, wenn man das liest, durch eine anfängliche Christenverfolgung in Jerusalem, wir lesen das in Apostelgeschichte 8, mussten viele gläubige Juden vor allem, aus Jerusalem fliehen und flohen in viele Städte. Unter anderem kamen sie dann auch nach Antiochia. Antiochien, der damaligen Hauptstadt Syriens, am Meer gelegen, die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches, etwa 500 Kilometer nördlich von Jerusalem. Dahin kamen also diese zerstreuten, verfolgten Christen. Damals eben noch nicht Christen genannt, sondern erst in Antiochia, damals gläubige Juden. Und dort blieben diese verfolgten Gläubigen aber mehr unter sich. Sie redeten auch nicht viel mit den Heiden oder Nichtjuden, sondern sie trafen sich in den Synagogen. Aber einige aus Zypern und Kyrene, das waren dann Leute, die mehr hellenistisch waren und zum Glauben gekommen waren, konnten das, was sie in ihrem Leben von Jesus erfahren haben und was Gott in ihrem Leben getan hat, nicht für sich behalten. Sondern sie gingen auf die Straße und sie erzählten es einfach den nichtjüdischen Menschen. Und unerwartet verbreitete sich dieses Evangelium unter den Nichtjuden, dass eine ganze Menge von nichtjüdischen Menschen in Antiochia zum Glauben gekommen waren. Ich finde es interessant, wie in der Bibel hier steht, Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Was für ein Segen und Potenzial liegt darin, wenn Christen nicht ihren Glauben verheimlichen, sondern wenn sie den Mut haben, das weiterzusagen, was Jesus in unserem Leben getan hat. In jedem Christen, in jedem von uns steckt ein Potenzial, das Gott ausschöpfen möchte. Aber wir müssen bereit dazu sein, das dann auch geschehen zu lassen. Den Menschen davon zu erzählen, was Jesus uns bedeutet und was er in unserem Leben getan hat. Wir wissen, dass mit den Christen in Antiochia später eine der wichtigsten Gemeinden für die weltweite Verbreitung des Evangeliums entstand. Sie wurde sogar zur sendenden Heimatgemeinde von Paulus und Barnabas, die dann gemeinsam den ersten Missionsreise unternommen haben, von Antiochia ausgesandt, dort auch wieder zurückgekommen. Es war wie so die Missionszentrale. Es war die erste Gemeinde aus Heiden und Juden, die zum Glauben gekommen waren an Jesus. Und als diese Nachricht, könnte man sagen, von diesem Ausbruch der Jesusgläubigen nach Jerusalem kam, da schickten die Ältesten von Jerusalem jetzt Barnabas nach Antiochia, um sich zu erkundigen, was denn dort in Antiochia jetzt eigentlich passiert. Die Frage, die wir uns ein bisschen nachgehen wollen, ist, warum schickten die Ältesten von Jerusalem gerade an den Barnabas nach Antiochia? Wer war Barnabas? Und was zeichnete ihn als besonderen Mitarbeiter aus? Ich möchte hier uns einige Gedanken mitgeben. Und der erste Gedanke ist, Barnabas war bereit, sein eigenes Potenzial zur Verfügung zu stellen. Bereit, sein eigenes Potenzial bereitzustellen. Wir wissen jetzt nicht mit Sicherheit, warum die Ältesten jetzt gerade den Barnabas geschickt haben. Er selber war gebürtig aus Zypern und vielleicht sollte er diesen Männern aus Zypern jetzt vielleicht ins Gewissen reden, ja, und ihnen Einhalt gebieten, dass sie nicht so viel missionieren. Vielleicht hatten die Gläubigen in Jerusalem Angst, dass es vielleicht auch in Antiochia dann zu einer Christenverfolgung kommen könnte. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Aber wir lesen, als Barnabas nach Antiochia kam, war seine Freude überaus groß. Er sah, dass viele Menschen zum Glauben gekommen waren und dann heißt es, und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich, Vers 23. Was für eine Freude ist es, wenn Menschen zum Glauben kommen? Er ermutigte sie, mit festem Herzen an Jesus dran zu bleiben. Ja, auch wenn Glaubensprüfungen und vielleicht Schwierigkeiten kommen jetzt. Aber sie sollten sich dennoch Jesus hingeben. Sie sollten Jesus mehr und mehr lieben, ihm gehorchen, treu sein. Ja, Gott dienen. Manche mögen vielleicht sagen, er war so ein Motivator. Aber ich würde sagen, ein Motivator ist manchmal eher einer, der die Leute anheizt, der sie auffordert und Appelle gibt. Aber ein Ermutiger, das ist einer, der selber brennt. Einer, der selber vorausgeht, der aufrichtig ist. Und das, was er von anderen vielleicht ermutigt, selber auch zu leben. Wir lesen Vers 24 aus unserem Text. Barnabas war ein guter Mann. Das griechische Wort könnte man auch übersetzen mit brauchbar, edel oder tapfer. Er war rechtschaffen, er war authentisch. Er war voll Heiligen Geistes. Er brannte völlig für Jesus. Und das Potenzial in anderen zu sehen, ich würde sagen, es beginnt da, wo ich selbst bereit bin, mich persönlich und mein Potenzial Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Das erste Mal von Barnabas lesen wir in Apostelgeschichte 4, und zwar Vers 36 und 37. Das waren die Anfänge der Gemeinde und Barnabas war in Jerusalem dort eine besonders auffallender Mitarbeiter. Er war ein Jude aus dem Stamme Levi, ein Levit, gebürtig in Zypern oder aus Zypern stammend. Aber er lebte in Jerusalem, kam zum Glauben und er war jetzt eben dort auch in der Gemeinde in Jerusalem. Und er hat dort eine auffallende Rolle eingenommen, obwohl er nicht zu den 12 Aposteln zählte. Aber er war aufgefallen durch seine Hingabe und durch, ja, sein Potenzial, das er einfach der Gemeinde zur Verfügung gestellt hat. Er war bereit, seine Zeit, seine Gaben, ja, sogar finanzielle Möglichkeiten in die Gemeinde einzubringen. Wir lesen von ihm, dass er einen Acker verkauft hatte und den ganzen Erlös der Gemeinde zur Verfügung gestellt hat, damit gerade auch die, die keine Finanzen hatten, dadurch ein Auskommen oder Ausgleich hatten. Er begriff sich als ein Teil des Ganzen. Er förderte sowohl einzelne Menschen, aber auch eben das Ganze, ohne Kosten und Mühen zu scheuen. Wenn man überlegt, 500 Kilometer nördlich von Jerusalem liegt Antiochia. Und Barnabas war bereit, diese Wegstrecke auf sich zu nehmen oder dorthin zu gehen, ohne Straße, Zug oder Autobahn. Barnabas, einer der bereit war, ganzherzig all das, was Gott ihm in sein Leben gelegt hat, Gott wieder zur Verfügung zu stellen. Ich habe gedacht, solche Gläubige, die fallen auf in einer Gemeinde. Und ich denke, das sind gerade die tragenden Säulen auch unseren Gemeinden oder unserer Gemeinde. Und sie sind manchmal auch dieser Herzschlag. Das sind die, die anpacken, wenn es Arbeit gibt und sich nicht in Luft auslösen. Die Nöte und Sorgen der Einzelnen wahrnehmen und sie auch annehmen. Aus Apostelgeschichte 4, Vers 43 wissen wir, dass er eigentlich Josef hieß, aber die Apostel haben ihm einen großen Namen, Spitznamen oder Beinamen gegeben, nämlich Sohn des Trostes. Man könnte auch sagen, ein Sohn der Ermutigung, vermutlich wegen eben seiner Eigenschaften. Barnabas hatte die auffallende Gabe zu ermutigen, anderen seelsorgerlich beizustehen, sie zu unterstützen, ihnen zuzusprechen, da wo sie vielleicht müde und ermattet sind. Ja, aber auch vielleicht, wo es nötig war, zu ermahnen. Bereit, sowohl den Einzelnen nachzugehen und zu fördern, aber auch in das Ganze zu investieren. Hier dürfen wir uns heute natürlich selber auch die Frage stellen, ob wir selbst bereit sind, unsere Möglichkeiten, die Gott uns in unser Leben, in unsere Persönlichkeit, in unsere Gaben hineingelegt hat, bereit sind, Gott wieder zur Verfügung zu stellen. Für Barnabas war klar, wenn ich Jesus gehöre, dann gehört alles ihm ganz. Und dann hat auch der Herr ein Anrecht auf alles, was mir gehört. Natürlich ist nicht jeder von uns ein Seelsorger oder hat einen Acker, aber jeder Christ hat ein Potenzial. Du hast Gaben, du hast Fähigkeiten, du hast ja Begabungen, die Gott dir geschenkt hat, wo Gott möchte, dass du dieses Potenzial wieder Gott zur Verfügung stellst. Ach, ich denke da an fähige junge Christen, die so begabt sind, die eine Natürlichkeit haben, von Gott beschenkt bekommen, die es einsetzen. Aber klar, es braucht auch die Bereitwilligkeit dazu. Ich kenne auch andere, die hätten super Begaben, aber die sind nicht bereitwillig, weil sie einfach andere Interessen gerade haben. Und da bleibt Potenzial liegen. Es liegt brach. Und manche bleiben geistlich hinter ihrem eigenen Potenzial stehen, obwohl Gott sie viel mehr gebrauchen möchte und könnte. Überleg dir mal, was Gott dir an Gaben und Potenzialen gegeben hat, die du gerade nicht nutzt. Bete. Überleg mal, wo du sie fürs Reich Gottes wieder ganz neu zur Verfügung stellen kannst. Das zweite ist, gewillt an das Potenzial der Gnade Gottes zu glauben. Mich hat es begeistert, wie Barnabas den Möglichkeiten der Gnade Gottes vertraute. Als er in Antiochia angekommen war, lesen wir das. Er freute sich, als er die Gnade Gottes sah. Er selber war durch Gottes Gnade zum Glauben gekommen. Und er selber hat das miterlebt, wie andere Menschen zum Glauben gekommen waren. Barnabas traute Gottes Gnade viel zu. Er traute Gottes Gnade sogar die Bekehrung eines gefürchteten und berüchtigten Christenverfolgers namens Saulus von Tarsus zu. Als Saulus sich bekehrt hatte, konnte in Jerusalem das keiner glauben, dass dieser brutale jüdische Extremist auf einmal gläubig an Jesus wird und jetzt ein friedlicher Christ ist. Und ich könnte mir vorstellen, Barnabas war einer von denen, die für Saulus gebetet hatte. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, dass Barnabas der Einzige in Jerusalem war, der den Mut hatte, Saulus zu treffen. Als die Leute hörten, dass er sich bekehrt hat, hat es keiner für wahrgenommen, dachten, das ist so ein Trick. Aber Barnabas hatte den Mut, sich zu treffen mit Saulus und seine Bekehrungsgeschichte anzuhören. Wir lesen in Apostelgeschichte 9, Vers 27 dann, Barnabas aber nahm Saulus auf. Er führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er mit dem Weg des Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu Christi verkündigt haben. Barnabas wurde ein Mann des Vertrauens für Saulus. Ja, man könnte sagen, er wurde sogar ein Bindeglied für die Gemeinde, für Saulus. Ich ganz persönlich wurde beschämt in der Vorbereitung, denn ich habe mich gefragt, traue ich Gottes Gnade eigentlich noch was zu? Vertraue ich dem Potenzial der Gnade Gottes, dass er Menschen wieder zurechtbringt, wo man heute vielleicht in dem Moment gerade sie gar nichts davon sieht? Ich denke da an einen jungen Kerl, der aus der Gemeinde gegangen ist, von Jesus nichts mehr wissen will. Ich bete für ihn und ich möchte Gottes Gnade zutrauen, dass Gott ihn zurechtbringt. Ach, ich denke an Leute, die in Süchte gefangen sind oder Menschen, die ihr Lebensinteresse verloren haben in den Dingen dieser Welt. Da geht es nur noch um Arbeit, um Haus, um Auto, um Geld. Aber die vergessen haben, dass es noch was viel Wichtigeres und Schöneres gibt. Und ich möchte Gott zutrauen, dass Gott sie in seiner Gnade erreicht. Ich möchte wieder neu Gottes Gnade vertrauen, dass er in seiner Liebe diese Menschen, und vielleicht sind es auch leibliche Geschwister, auch bei dir, oder vielleicht sind es Freunde, Bekannte, Nachbarn oder vielleicht sogar Kinder, dass Gott ein Interesse hat und sie wieder zurückziehen möchte. Vielleicht können wir ganz neu wieder auf Menschen zugehen, die nach Gemeinschaft sich sehnen, damit wir ein Bindeglied für sie werden, dass sie zur Gemeinde von Christen dazukommen. So eine Art Türöffner für die Gemeinde. Lasst uns also Gottes Gnade was zutrauen. Mein dritter Gedanke, fähig, das Potenzial anderer zu fördern. Barnabas war ein Mitarbeiter, der schnell das Potenzial anderer erkannte. Ich möchte mal sagen, er hatte so diesen Glaubensblick. Und so steht es auch in unserem Text, ein Mann voll Geistes und Glaubens. Er hatte diesen Glaubensblick, das zu sehen, was Gott bereits in Menschen getan hat. Was Gott aus diesen Menschen mit seinen Fähigkeiten noch machen kann. Vielleicht kennt ihr das. Also mir geht es oft leider so, dass man schnell eher das sieht, was noch fehlt. Mehr den Blick des Mangels oder Unglaubens statt der Möglichkeiten. So geht es uns ja oft. Wir sehen, was andere haben, was andere können, welche Möglichkeiten andere haben. Und dann vergleichen wir das mit uns und dann werden wir ganz betrübt, undankbar, unzufrieden. Wir vergleichen uns vielleicht mit anderen Gemeinden, größeren Gemeinden, die mehr Mitarbeiter haben. Wir vergleichen uns mit Predigern oder anderen Mitarbeitern oder Musikern. Statt das zu sehen, was Gott uns an Potenzial gegeben hat und an Möglichkeiten und an das und auf das zu blicken, was vorhanden ist, schauen wir oftmals auf das, was nicht da ist. Barnabas, er hatte diesen Glaubensblick. Und als in Antiochia durch seinen Dienst und Ankunft und durch seine Ermutigung noch mehr hinzugetan wurden, so heißt es in Vers 24, da wurden dem Herrn nochmal eine beträchtliche Menge hinzugetan, da merkte er auch schnell die Grenzen seines Potenzials. Und er merkte, dass er jetzt Hilfe braucht. Und dann erinnerte er sich an Saulus oder an Paulus, den er getroffen hat und den er kennengelernt hat in Jerusalem. Und wieder war Barnabas bereit, 200 Kilometer auf sich zu nehmen und jetzt nach Tarsus zu gehen, wo Saulus war. Und er suchte ihn. Und dann lesen wir Vers 25. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Und es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Inzwischen waren über 10 Jahre vergangen, als Barnabas den Saulus in Jerusalem getroffen hatte. Wir wissen nicht genau, was Saulus in der Zwischenzeit gemacht hatte. Vielleicht hat er Gemeinden gegründet. Sicherlich war er nicht untätig. Auf jeden Fall sah Barnabas in ihm ein ganz wichtiges, großes Potenzial. Und auf das möchten wir uns nur ein bisschen Augenmerk legen. Barnabas sah in Paulus diesen fähigen Mann, der den Aufgaben in der Gemeinde Antiochia gewachsen war. Die Gemeinde Antiochia war einmalig. Es war die erste Gemeinde, wo Heiden und Juden Christen wurden oder an Jesus gläubig wurden. Das hat natürlich auch ein gewisses Potenzial, weil es zwei unterschiedliche Kulturen waren und Paulus kannte beide Kulturen. Und diese Voraussetzung, weil sein Vater römischer Staatsbürger war und seine Mutter eine Jüdin war, er unter Gamaliel studierte, er kannte beide Kulturen. Barnabas wusste, der ist der richtige Mann, der diese beiden Volksgruppen zusammenbringen kann. Paulus war kein Neubekehrter. Er stand jetzt seit etlichen Jahren im Glauben, er war gereift. Ja, er brannte immer noch in seinem Herzen für Jesus. Und das Dritte, sicherlich hat sich Barnabas auch daran erinnert, was Saulus in seiner Bekehrungsgeschichte erzählt hat, nämlich wie er bei seiner Bekehrung vor Damaskus von Gott die Berufung bekommen hatte, ein Zeuge Jesu unter den Heiden und Königen zu sein. Barnabas erkannte also in Paulus nicht nur seine natürlichen Fähigkeiten, sondern vielmehr sein geistliches Potenzial. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht immer nur von diesen natürlichen Gaben der Menschen blenden lassen dürfen. Nur weil jemand etwas gut kann, heißt es noch lange nicht, dass er qualifiziert ist, das in der Gemeinde auch dann zu tun. Gaben allein sind keine Qualifikation. Nur weil jemand gut predigen kann oder sonst eine Gabe hat oder Musik machen kann oder einen guten Draht zu Menschen hat, ist er noch lange nicht geeignet für eine Mitarbeiterschaft in der Gemeinde. Worauf kommt es denn an? Barnabas zeigt uns, dass es vor allem auf die geistlichen Qualifikationen ankam, auf die Echtheit der Bekehrung, auf die Hingabe und Beziehung zu Jesus, auf dieses geistliche Potenzial, ob jemand Jesus dienen möchte, ob er Jesus nachfolgt. Für Barnabas war klar, die Berufung Gottes ist ein Qualifikationsmerkmal. Dass Gott ihn gebrauchen kann und dass Gott ihn gebrauchen will mit seinen Eigenschaften und Fähigkeiten, aber noch drüber hinaus mit dem, was Gott ihm noch dazu gibt. Ich möchte daher Mut machen. Mut machen, dass auch wir die Augen offen halten. Ja, für junge Leute, für junge Mitarbeiter, für Neubekehrte, die Jesus lieb haben. Vielleicht sind sie noch nicht so reif im Glauben und doch wollen wir ihnen Möglichkeiten geben, wo sie einfach Gott dienen können, wo sie wachsen können. Da, wo sie in der Liebe zu Jesus zunehmen können. Sehen wir das, was Gott in Menschen schon getan hat, oder immer nur das, was noch fehlt? Ich möchte es selber mir sagen, wieder ganz neu auf das Potenzial der Gnade Gottes zu schauen. Das zu sehen, was Gott bereits getan hat und was Gott fähig ist, aus Menschen und Mitarbeitern zu machen. Ach, wo wären wir und vielleicht Sie, wenn nicht andere Leute ihr Potenzial bereitgestellt hätten, damit wir wachsen können? Oder ich denke an viele Menschen, die mich in meinem Dienst, in meinem Glaubensleben begleitet haben, ermutigt haben, gestärkt haben, ja, mich ja immer wieder zugesprochen haben, aber auch korrigiert haben. Lasst uns wie Barnabas in Einzelne investieren. Bereit sein, ja, Zeit sich zu nehmen, Menschen zu begleiten, sie zuzurüsten. Ja, und auch vielleicht Menschen, die versagt haben, vielleicht auch eine zweite Chance zu geben, wie bei seinem Vetter Johannes Markus, der bei der ersten Missionsreise eingeknickt war, abgehauen war und es einen Riesenstreit gab, als Barnabas beim zweiten Mal ihn wieder mitnehmen wollte mit Paulus. Lasst uns dieses Potenzial sehen, auch in der Gemeinde. Vielleicht ganz nah da, wo Gott dich gebrauchen möchte, auch als ein Förderer in der Gemeinde zu sein. Ein letzter kurzer Punkt, der vielleicht noch ganz wichtig ist. Viertens, demütig dem Potenzial anderer nicht im Weg zu stehen. Barnabas war der eigentliche Förderer im Leben des Apostel Paulus. Und seine Zeit hat er gewaltig in diese Person investiert. Er führte ihn in die Gemeinde. Da, wo Christen zuerst gesagt haben, nee, mit ihm wollen wir nichts zu tun haben. Er holte ihn von Tarsus nach Antiochia. Er unternahm mit Paulus zusammen die erste Missionsreise. Und wenn wir genau die Apostelgeschichte lesen, dann fällt auf, dass am Anfang es immer heißt, Barnabas und Paulus. Und in der Mitte der ersten Missionsreise wechselt das auf einmal. Da lesen wir auf einmal Paulus und Barnabas. Barnabas war bereit, in die zweite Reihe zu gehen. Da braucht es Charakterstärke, da braucht es Charaktergröße. Sich nicht selbst im Mittelpunkt sehen zu müssen, andere, die vielleicht besser oder effektiver sind, zu fördern und sich an ihnen mitzufreuen. Die eigene Eitelkeit abzulegen und das große Ganze des Planes Gottes zu sehen. Nicht zu fragen, was dient mir und was gefällt mir, sondern zu fragen, was dient der ganzen Gemeinde? Was fördert die Gemeinde? Wisst ihr, Barnabas zeichnete sich aus als ein Mitarbeiter mit einer geistlichen Reife, der das Potenzial in anderen sah. Es förderte, ja, auf Gottes Gnade, ja, sogar vertraute und bereit war, sogar wenn es Zeit wurde, in die zweite Reihe zu gehen. In diesem Sinn, lasst uns Mitarbeiter im Reich Gottes sein, die ihr eigenes Potenzial ganz Jesus zur Verfügung stellen, aber sowohl auch das Potenzial Einzelner immer wieder fördern. Und das große Ganze der Gemeinde im Blick haben und sich da hinein investieren. Das ist etwas, wo sich lohnt und wo Gott sagt, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Amen. Ja, wir wollen noch miteinander zum Abschluss beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir sehr danken für das, was du in die Gemeinde an Fähigkeiten und Potenzial hineingelegt hast. Ja, wir sind so unterschiedlich und doch so voller Möglichkeiten. Und du weißt, wo Potenzial in uns brach liegt, das du eigentlich gebrauchen möchtest, wir aber gerade vielleicht nicht bereit sind oder den Blick dafür haben. Herr, da mach unsere Herzen bereit, uns ganz dir wieder zur Verfügung zu stellen, an dir dran zu bleiben, dich mehr zu lieben, dir mehr zu dienen, auch gegenseitig uns zu fördern. Öffne uns die Augen für die Möglichkeiten deiner Gnade. Und danke, Herr, dass du uns gegenseitig in eine Gemeinde gestellt hast, wo wir uns gegenseitig ermutigen dürfen. Lass uns das Potenzial der Einzelnen erkennen und uns gegenseitig helfen, dass wir wirklich dranbleiben und mit unseren Möglichkeiten unter deiner Gnade dir mehr und mehr dienen. Amen. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten und gesegneten Sonntag. Seien Sie Gott befohlen.